Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu dieser Predigt. Ich habe mich schon lange gefreut. Also mir hat sie gefallen schon jetzt. Es ist ja immer so, wenn du eine Predigt vorbereitest, so bist dann konfrontiert mit der Situation, dass ja du vor deiner Kanzel stehst und zu Menschen sprichst und etwas von einem Gott erzählst. Sandra hat mir gesagt, ihr kennt meine Frau, die allermeisten, ich hätte noch einen Vers, der dich ein bisschen unter Druck bringen kann. Da habe ich gesagt, geliebte Ehefrau, gib mir doch lieber einen Vers, der mich stärken kann, ermutigen kann. Das hat sie dann auch getan und hat gesagt, wenn Gott einen Esel brauchen kann, kann er auch dich brauchen. Und das ist kein Witz, das ist gestern passiert. Ich wusste nicht, ob ich schockiert sein soll oder was. Jedenfalls, Tina hat vorher schon gesagt, wir sind jetzt so in einer Zwischenserie. Die Serie grundsätzlich heißt, lass dich inspirieren von Nehemia, dem Erweckungsmann. Da sind jetzt in den letzten Sonntagen die Predigen gewesen. Und ich will euch kurz aufzeigen, wenn ihr vielleicht nicht da wart, wo wir uns jetzt befinden und wie es denn weitergeht in dieser Serie. Ein erstes Thema war, dass Nehemia ein Mann des Gebetes war. Ein zweites Thema war dann, dass Nehemia ein Mann war, der seinen Gott kannte. Das war dieses zweite große Thema. Und innerhalb von diesem zweiten Thema gab es die erste Predigt, so wie Tina angekündigt hat. Es geht dann eben auch um das Wesen, um die Charakterzüge Gottes kennenzulernen. Ein erstes Thema war El Shaddai. Die Predigt jetzt nicht mehr, aber wenn ihr die Predigt hören wollt, ihr wisst, wo man sie kriegt. Und ein zweites Thema war dann das Vaterherz Gottes, Abba. Und jetzt kommen wir eben zu einem Predigtpaket innerhalb von dieser Serie Nehemia, der seinen Gott kannte. Und zwar werden wir jetzt einige Male uns beschäftigen mit dem Namen Yahweh. Das ist ein Name im Alten Testament. Ich werde nachher erklären, warum das so geschrieben ist. Und es gibt dann im Alten Testament eben diverse Namen, die mit diesem Yahweh verbunden sind. Und zwar hier aufgelistet, Jireh, Roi, Nissi, Shalom, Rofe, Zitkenu, Mekadesh, Shammah. Die Schreibweise dieser Namen soll euch nicht irritieren, es gibt verschiedene Schreibweisen. Wir werden also in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten, je nachdem wie es kommt, die verschiedenen Namen von Gott, so wie er sich im Alten Testament vorgestellt hat, mit Yahweh, Jireh, von diesen Sachen hören. Und da wir jetzt am Anfang dieses Paketes sind, will ich auch ein paar Sachen zu erzählen. Das Paket, diese Predigtserie, diese Serie in der Serie, immer mit Yahweh und einem Zusatz. Ich will einen ersten Teil, will ich sagen, etwas zu Yahweh. Und in einem zweiten Teil will ich dann zum eigentlichen Thema heute, Jireh, kommen. Nun, was heißt Yahweh? Zu biblischen Zeiten haben Namen ganz eine gewichtigere Bedeutung gehabt als vielleicht heute. Und Gottes Wunsch war es immer schon, dass die Menschen ihn kennenlernen, dass sie ihn verstehen. Und deswegen hat Gott sich im Alten Testament und dann auch im Neuen Testament Schritt und Schritt offenbart von seinem Wesen, wie er denn ist. Viele Menschen haben eine Idee von Gott, aber haben keine Ahnung, wie er sich selber denn vorgestellt hat. Darum können wir immer wieder sagen, das Schlauste, was du machen kannst, ist, nimm doch mal eine Bibel in die Hand. Das können wir jedem sagen. Eine Art, wie sich Gott in seinem Volk im Alten Testament offenbarte, geschah dadurch, dass er sich selber Namen gegeben hat, die eine ganz besondere Bedeutung haben. Er hat durch die Namen gezeigt, wie er ist, wie sein Charakter ist, wie sein Wesen ist. Er hat sich den Menschen vorgestellt als der Schöpfer. Es gibt auch den Namen Elohim. der Allmächtige, der Wahrhaftige, der zu sich Stehende, der, der sagt, was ich sage, ist wahr. Ganz am Anfang heißt es, am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Das ist ein weiterer Name. Und dann nach der Sünde, und das ist ja auch ganz am Anfang der Bibel, war dann Erlösung nötig. Und in dieser Verbindung der Erlösungsnotwendigkeit zeigt sich nun Gott plötzlich mit dem Namen Jehova Elohim. Und hier sehen wir das JHWH. Das ist ein hebräisches Wort mit diesen vier Buchstaben, ist auch bekannt als Tetragramm oder Vierfachzeichen. Woher kam oder wohin kommt der Name? Wir haben es vorher in einem Lied gesungen, I am, der ich bin. Gott sagt zu Mose, ich bin, der ich bin. Oder andere Übersetzungen, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist die Stelle, wo der Name Jahwe herkommt. Und die Bedeutung könnte auch heißen, der ewig Seiende. Früher wurden hebräische Wörter nur mit den Konsonanten geschrieben, habe ich mich bilden lassen. Die brauchten keine Vokale. Und so war eben dieser offenbarte Name von Gott, war dieses vier Buchstaben JHWH. Die Juden, die hatten Angst, diesen Bundesnamen Gottes zu entweihen. Einige rabbinische Schreiber sprachen von ihm dann als der Name, der große und furchtbare Name, der unaussprechliche Name, der unbeschreibliche Name, der heilige Name, der erhabene Name. Und als heiliger, persönlicher Name des Gottes Israel wurde er schließlich nur noch von den Priestern, die im Tempel von Jerusalem dienten, ausgesprochen. Nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus wurde der Name gar nicht mehr ausgesprochen. Und das kam auch aus der übertriebenen Angst der Juden, das dritte Gebot Gottes zu missachten. Dann haben sie angefangen, überall, wo im biblischen Text, im Alten Testament, Jahwe stand, hat man nachher geschrieben Adonai. Auch das ist wieder ein Name. Wir kommen dann vielleicht in der Serie noch auf das zurück. Adonai. Als dann im 10. Jahrhundert jüdische Gelehrte begannen, hebräischen Wörtern Vokale zuzufügen, wurden die Vokale für Adonai in die vier Buchstaben des Tetragramms eingefügt. Und dann kam der Name raus, Jehova oder Jehova, ist auch heute noch bekannt. Dies ein paar Informationen, wo der Name eigentlich herkommt. Und wie sieht das nun im Neuen Testament aus? Im Neuen Testament kennt man den Namen Jahwe nicht mehr. An seiner Stelle trifft die geläufige griechische Bezeichnung Kyrios Herr. Oder im Neuen Testament wird auch noch von Gott, vom Theos gesprochen. Aber unglücklicherweise, dieser Name Herr, den wir auch heute noch kennen, und das ist eher ein Titel als ein Name, der verschleiert ein bisschen den persönlichen Charakter vom Namen Gottes, wie er sich im Alten Testament vorgestellt hat. Obwohl die Bedeutung von Jahwe umstritten ist, vermittelt diese geheimnisvolle Selbstbeschreibung im 2. Mose 3,14, ich bin, der ich bin. Den Eindruck, dass Gott nicht nur einerseits in sich selbst existiert, sondern andererseits auch immer mit seinem Volk gegenwärtig ist, der ewig Seiende. Von dem her wissen wir, dass Jahwe nicht ein Gott ist, weit entfernt oder distanziert, sondern vielmehr ist er in der Nähe und greift für sein Volk damals wie auch heute ein und kann auch Geschichte ändern, Geschichte schreiben. Dieser Name von dieser Stelle Ich bin, der ich bin. Ihr kennt die Geschichte, wir haben es letztens auch gehört, wo dann Mose ja zu den Juden nach Ägypten gehen soll. Und wenn er den Gott vorgestellt hat, hat er gesagt, hey, der ich bin hat mich geschickt. Ist auch noch so eine gute Aufgabe. He? Wer hat dich geschickt? Ich bin der ich bin. Ich weiß nicht, was die Leute sagten. Und vor allem, was haben die anderen reagiert, oder? Aber der Name Jahwe ist dann den Ägyptern ein Schreckgespenst geworden, als sie erlebt haben, was hinter dem Namen und hinter dieser Kraft, oder was für eine Kraft da drin ist. Und von dem her ist das eng verbunden mit dem Mose und ist auch eng verbunden mit der Erlösung, mit der Errettungstat, wie es damals das Volk, das jüdische Volk erlebt haben. Und der Name Jahwe ruft uns Bilder von Gott, von seiner rettenden Kraft in Erinnerung, wie wir sie im Alten Testament sehen. Das heißt, das Wesen des Namens macht deutlich, dass Gott mit der Preisgabe seines Namens sich nicht nur vorstellt und bekannt macht, sondern er offenbart etwas von seinem Wesen. Die Offenbarung von Gott in seinem Namen wird im Neuen Testament überboten durch die Offenbarung Gottes in seinem Sohn. Das ist dann das Höchste, und darum heißt es ja auch hier im Neuen Testament, es hat etwas Neues angefangen, und diese Offenbarung macht eigentlich die alten Namen überflüssig, wie sie vom Alten Testament sind. Aber, und das wollen wir jetzt auch ein bisschen anschauen, das Neue Testament sagt uns grundsätzlich alles, was wir wissen müssen. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er hat gesagt, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, der Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das ist ganz hinten in der Offenbarung. Auch hier wieder eine Vorstellung, wie wir sie fast nicht packen können. Der ist und der war und der kommt. Und es heißt auch im Jakobus, er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Es ist der gleiche Gott im Alten Testament auf der ersten Seite der Bibel und im Neuen Testament auf der letzten Seite der Bibel. Nur habt ihr und genau gleich ich und viele Leute ja oft Schwierigkeiten mit dem Gott des Alten Testaments. Mit diesen Kriegen, mit all dem, was wir da lesen und was wir vielleicht nicht verstehen. Vielleicht hast du heute nach der Predigt, weißt du etwas mehr. Im Neuen Testament heißt es auch, er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Mit der ganzen Fülle seines Wesens, wie er uns im Alten Testament sich vorgestellt hat, hat Gott entschieden, dann in Jesus Christus zu wohnen. In der Tat, das Neue Testament sagt uns alles, was wir wissen müssen. Einer hat mal gesagt, oder das hört man ab und zu, das Neue Testament hat die Lehre, wie wir gerettet werden können und wie wir ein gottgefälliges Leben führen können. Und das Alte Testament hat die Bilder dazu. Und so ist es, dass das Alte Testament uns ganz mächtige Bilder und gewaltige Geschichten liefert, erzählt, damit wir besser verstehen können, wer denn dieser Gott ist. Wir haben mit dem Nehemia begonnen. In der Serie. Und was Nehemia vollbracht hat, ist grundsätzlich eigentlich, wenn man so sagen kann, unmöglich, oder? Diese große Mauer wiederherzustellen und das in sage und schreibe 52 Tagen unter all den Umständen, wie sie da waren. Wir haben das gehört. Wo aber Gott seine Hand im Spiel hat, kann Toyota mit seiner Werbung abfahren. Bei Gott ist nichts unmöglich. Seit Nehemia sind mehr als 2400 Jahre vergangen. Das ist weit her, der junge Junge. Aber weil wir gesehen haben, dass Gott sich nicht ändert, können wir die Prinzipien oder die Wesenszüge von Gott, wie er sich im Alten Testament vorgestellt hat und offenbart hat, die können wir anschauen und wir werden gestärkt und ermutigt für unser Leben heute. Und Tina hat den Vers schon gesagt, hey, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das steht im Daniel. Das gilt für den Daniel, das gilt für Nehemia, das gilt grundsätzlich für alle Figuren in der Bibel, das gilt für uns. Und in der heutigen Predigt nehme ich jetzt nicht mehr speziell Bezug auf Nehemia. Sondern das ist ein Prinzip, das wir leben können, das wir brauchen können, das uns hilft. Wir haben von der Offenbarung Gottes an Mose gehört. Von Jahwe, von Ich bin, der ich bin. Es ist uns klar, dass wir Gott nicht mit, dass es uns unmöglich ist, Gott mit einem Namen zu beschreiben. Und damit wir nun aber die Gottesbeziehung zum Menschen als Erlöser besser begreifen können, zeigt uns die Bibel verschiedene zusammengesetzte Namen von Jahwe, Jehova. Im Alten Testament finden wir diverse Namen, die mit dem Namen Jahwe verbunden sind. Wir haben sie vorher gesehen. Und jetzt, heute, wollen wir uns mal konzentrieren und starten mit dem Jahwe Jireh. Gut, das war die Einführung. Die gilt dann für die anderen Predigten auch. Wir kommen zum zweiten Punkt und wollen uns konzentrieren. Was heißt denn das, dieses Jahwe Jireh? Wir haben vorher auf der Folie gesehen, der Herr sieht. Der Herr wird vorsehen, der Herr ist mein Versorger, Gottes Versorgung wird sichtbar werden. Es gibt verschiedene Auslegungen, wie denn dieses Hebräische im Endeffekt übersetzt werden soll. Wo und in welchem Moment hat sich nun Gott als dieser Jahwe Jireh vorgestellt? Und so wie Jürg das letzte Mal gesagt hat, wir wollen in der Bibel möglichst an den Anfang gehen und schauen, was ist denn passiert, in welchen Momenten hat sich Gott so vorgestellt oder in welchen Momenten, an welchen Orten haben dann Menschen diesen Gott so benannt aufgrund ihrer Erkenntnis von damals. Und wir finden die Geschichte, den Schlüsselvers zu Jahwe Jireh ganz am Anfang in der Bibel, im 1. Mose, wiederum bei Abraham. Ich will die Geschichte lesen. Im 1. Mose 22, die 14 Verse. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach 3 Tagesreisen war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz für das Brandopfer auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und die Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr. Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hattest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Ein Vater und ein Sohn gehen auf den Berg. Sie haben Holz mit. Sie haben Feuer mit. Und Isaak, schlau wie er ist, fragt dann irgendwann mal, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und Abraham sagt, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Wir können die Geschichte jetzt aus diversen Blickwinkeln betrachten. Wir können uns vorstellen, Gedanken machen, wie sich wohl Abraham gefühlt hat. Was für ein unlogischer Auftrag war das denn? Das macht doch null und nicht keinen Sinn. Der einzige Sohn, aus dem die Nachkommen wie Sterne am Himmel, wie Sand am Meer, der einzige soll er nun töten, soll er opfern. Das kriegt er garantiert nicht in den Kopf rein. Das würden wir nicht in den Kopf reinkriegen. Wir können auch uns Gedanken machen, wie fühlte sich Isaak? Ich weiß es nicht, wir können Vorstellungen machen. Oder wir können uns auch Gedanken machen, wie fühlte sich Gott? Denn Gott wusste die ganze Zeit, dass er das Opfer, das er von Abraham gefordert hatte und dann doch verhinderte, das Opfer des einzigen Sohnes, dass er eines Tages das selber bringen würde. Und da kommt der Moment in diesem Abschnitt und der erzählt einen der dramatischsten Augenblicke in der ganzen Bibel. Es ist eine Szene voller Spannung. Da steht ein Mann, da steht Abraham kurz davor, seinen einzigen Sohn zu töten. Nicht aus Grausamkeit, nicht aus Zorn, sondern aus Ehrerbietung vor seinem Gott. Die Geschichte schockiert uns, die verwirrt uns. Was für ein Gott würde so etwas von einem Menschen fordern? Und was für ein Mensch würde hier gehorchen? Die Fragen verraten unsere Unwissenheit. Wenn wir die Geschichte mit menschlichen Augen betrachten, begreifen wir das Wesentliche nicht. Was es heißt, Gott zu sein und was es heißt, Mensch zu sein. Warum sollte Gott so ein Opfer fordern? Weil er weiß, dass wir nur so lernen können, dass er Gott ist. Wenn wir etwas auf den Altar legen und es ihm opfern, erkennen wir zweierlei Sachen. Dass er Gott ist und dass wir nicht Gott sind. Das ist Anbetung, die wir ihm entgegenbringen müssen. die Anbetung, durch die wir seine Versorgung für unser Leben erfahren. Jahwe Jire. Jeder von uns wird dann und wann mit Abrahams Dilemma konfrontiert sein, vielleicht sogar öfters. In unserem Fall wird es wohl nicht so sein, dass wir ein Kind auf den Altar legen, aber es kann bedeuten, dass wir ein Kind in Gottes Hände legen und bewusst unseren Wunsch aufgeben, ihm ein kleiner Gott zu sein. Es kann bedeuten, dass wir eine Beziehung aufgeben. Als meine Frau Sandra damals gläubig wurde und gesehen hat, dass die Basis für ein Glaubensleben nach den Richtlinien von der Bibel her nicht gegeben sind, hat sie eine Verlobung gelöst. Und vor langer, langer Zeit ist es mir ähnlich ergangen. Wegen einer Beziehung, die in Brüche ging, bin ich abgestürzt und habe zum Glauben gefunden und hätte zurück in die Beziehung können. Und ich kann mich erinnern, wie ich gezittert und gebebt habe und hatte Brüder, die mir geholfen haben. Ich musste dieser Frau sagen, ich will nicht mehr, denn Gott hat sich mir offenbart. Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Ich hatte keine anderen Worte, um das zu beschreiben, was ich da erlebt habe. Es kann sein, dass du eine Beziehung aufgeben musst. Es kann sein, dass du eine berufliche Laufbahn aufgeben musst. Es kann sein, dass du eine Begabung oder einen Traum auf den Altar vor Gott legen sollst. Aber egal was, wenn wir Gott opfern, wenn wir gehorsam sind, wie Abraham in dieser Geschichte, dann werden wir Gott als Jahwe Jireh kennenlernen. Den Herrn, der für alles vorgesehen hat, der alles für uns vorgesehen hat, das wir brauchen. Wir haben im Text gelesen und je nach Übersetzung heißt es, Gott wird schon dafür sorgen. Oder Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Wir haben gesehen, dass dann, wie auch immer, dieser wieder in diesen Strauch kam. Gott hat vorgesorgt. Die Parallele zu Jesus ist ja unübersehbar. Wieder einmal beschaffte Gott ein Opfer, diesmal für die ganze Menschheit. Und das ist die größte Versorgung, die Gott der Menschheit gegeben hat. Jahwe Jire. Der Herr sieht. Ich erzähle euch eine Geschichte aus meinem Leben, die mich sehr geprägt hat. Der Herr sieht. Damals waren wir schwanger, sprich vor allem meine Frau. Ich war aber auch dabei. Und dann kam die Meldung, das Kind wird sterben. Wir waren Anfang 6. Monat. Es kam dann die Meldung, es wird eine Totgeburt geben. All das haben wir uns so gesagt. Und da brach einiges zusammen, könnt ihr euch vorstellen. Vielleicht haben Menschen das gleich erlebt. Da ist auch ein Gottesbild zusammengebrochen, eine Vorstellung von Gott. Und in meinem Schreien kam dann der Moment, wo an einem Samstag ein Telefon kam und da hat ein Ehepaar angerufen, die mit Sandra früher auf der Bibelschule waren, hatten 5 Jahre keinen Kontakt. Und da haben sie angerufen und gesagt, wir haben den Eindruck, euch anzurufen, wie geht es euch? Dieses Telefon hat mich wohl gerettet. Gott hat gesehen. Und es hat mich in dem Strudel, wie ich drin war, hat er mir geholfen, irgendwie, ich verstehe nicht, aber wir wissen, Gott hat gesehen, Gott ist da. Damit ich diesen Segen empfinden oder erleben konnte, musste jemand einem Eindruck, den sie hatten, gehorsam sein. Sie hatten den Eindruck, ruf mal Sandra an. Ja, wer ist Sandra? Ja, damals hat er Bibelschule. Ruf mal an. Und dieses Gehorsamsein wurde mir zum Segen. Es gibt viele Beispiele, die ich erzählen könnte. Ich bin jetzt bald 30 Jahre Christ. Wo Gott mich versorgt hat. Und zwar gewaltig. Ich erzähle das jedem. Irgendwann schreibe ich vielleicht ein Buch. Ganz heftig. Mit Wohnung. Mit Auto. Mit Musiklautsprechern, mit Job, mit Büromöbeln, nicht zuletzt mit einer Ehefrau. Gott versorgt in vielen Belangen. Aber oftmals braucht es eben auch diesen Weg des Gehorsams, etwas zu tun, damit andere den Segen Gottes erleben. Und auch hier habe ich ein eindrückliches Beispiel. Also ich sprich, meine Frau und ich. Wir hatten... Wir sind einmal am Morgen aufgewacht und hatten beide einen Eindruck, einen Traum, einen Gedanken. Und zwar einem Ehepaar Geld zu geben. Gleiche Ehepaar. Und dann haben wir noch gefragt, ja und wie viel? Und beide hatten den gleichen Betrag im Kopf, eine namhafte Summe. Wir haben es gemacht und hatten nachher so eine Freude. Das heißt, ab und zu kostet es echt etwas, wenn man diesen Gehorsam auch eben leben will. Ohne Gehorsam werden wir die Fürsorge von Gott nicht erfahren. Werden wir nicht erfahren, was er für uns vorgesehen hat. Und ich will hier einen Text lesen von Alexander McLaren, ein schottischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert. Der hat gesagt und uns daran erinnert, dass Gottes Versorgung, dass das kein Automatismus ist, kein Automat, wie wir reinwerfen können. Weil wir haben die Tendenz, und die kommt vielleicht eben auch von Amerika her, bete einmal zu Gott und du kriegst eine Frau, bete zweimal, kriegst du zwei Frauen, Gott ist ein Automat, einfach du kannst bestellen und alles kommt geliefert. Das ist nicht der Fall. Wenn wir möchten, sagt dieser McLaren, wenn wir möchten, dass für unsere äußerlichen Bedürfnisse gesorgt wird, dass wir stärker für unsere äußerlichen Schwächen erhalten, wenn wir genug Kraft und Energie für unsere Pflichten möchten, Weisheit für die verwirrenden Situationen des Lebens und Anteil an dem Opfer, das die Sünde der Welt wegnimmt, erhalten wir all das unter der Bedingung, und das ist so oftmals so in der Bibel, dass Gott Segen verspricht, dass wir uns dort befinden, wo der Schatz von Gottes Fürsorge gehortet wird. Wenn ein Mann vor einer Bäckerei sitzt, kann es sein, dass er auf deren Schwelle verhungert. Und wenn wir nicht in einfachem Glauben und in wahrhaftiger Übereinstimmung von Herz und Leben den Berg des Herrn hinaufsteigen und an seinem heiligen Ort stehen, ist auch die großzügigste Versorgung Gottes für uns nichtig und inmitten des Überflusses sind wir leer. Ich will zum Schluss kommen. Es gibt viele Wichtigtuer, die Dinge versprechen, die sie nicht halten können. Ein Versprechen ist immer nur so viel wert, wie der es gibt. Was gilt ein Schwur unsterblicher Liebe von einem untreuen Ehemann? Was gilt eine 20 Jahre Garantie von einem Dachdecker, der kurz vor der Insolvenz steht? Was gilt ein Schuldschein von einem Gauner? Oh, bin ich da froh, dass wir einen Gott haben, wo wir auf sein Wort zahlen können. Er macht uns nichts vor. Er gab nie ein Versprechen, das er nicht halten kann. Wenn wir uns an Gottes Worte halten, werden wir erleben, dass wir uns immer auf Gott verlassen können, egal was uns bedroht. Abraham hat Gott erlebt als Jahwe Jireh. Gott wird ersehen. Gott wird vorsehen. Der Herr ist mein Versorger. Und dieses Prinzip, das wir jetzt im Alten Testament gesehen haben, findet man im Alten Testament an vielen Orten. Gott schafft es irgendwie, vorzusehen oder zu versorgen. Der Elia könnte ein Lied davon singen, ein spezielles Lied. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen. Und trinken kannst du aus dem Bach. Wenn Sandra einen Kuchen backt und den draußen zum Kühlen abstellt, sagen wir abends, hoffentlich kommt kein Rabe. Gott hat es irgendwie geschafft. Oder auch im Neuen Testament. Und mit dem Vers will ich auch abschließen. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Matthäus 6, 33. Ein wunderbarer Vers. Ich will jetzt die Lobpreisgruppe schon mal bitten, dass ihr nach vorne kommen könnt. Sie werden nachher noch eins oder zwei Lieder spielen. Vielleicht bist du in einer Situation, die du nicht verstehst. Gar nicht verstehst. Völlig unlogisch. Die macht keinen Sinn. Ich kann dich ermutigen. Ich lese auch im Alten Testament, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Vielleicht stehst du auch in einer Prüfung wie Abraham, wo es nicht ums Verstehen geht, sondern ums Vertrauen und Gehorchen. Gibt es Umstände in deinem Leben, die dir Sorge machen? Wie oft sagt Gott und lädt uns ein, sorge dich nicht. Gibt es Umstände, Situationen in deinem Leben, die dir Angst machen? Wie oft sagt der, der alle Macht hat, fürchte dich nicht. Und das ist so eine große Ermutigung, dass wir einen Gott haben, der zu seinem Wort steht, wie wir es letztes Mal gehört haben, Abba, Papi, Vater. Und was für eine große Ermutigung für mich persönlich, dass ich Menschen, die Gott nicht kennen, einfach von diesem Gott erzählen kann. Und erzählen kann, it works, es funktioniert, probiere es, rufe ihn an und du wirst Sachen erleben, die du dir nicht vorstellen kannst. Und das dürfen wir, das ist nicht unsere Verantwortung, dass nachher etwas passiert, das können wir Gott überlassen. Weil er hat viel mehr Interesse, dass du und du und du und die da draußen diesen Gott kennenlernen. Ich will noch drei Verse aus dem Neuen Testament lesen. Aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Hebräer sagt, aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Und im Römerbrief heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Amen. Und ich will dir, Vater, danken, dass du uns ermutigst. Ich will dir danken, dass dein Wort Herzen erreicht und dass du es bist, der es lebendig machst. Wir können Esel sein oder Raben, die krächzen, aber wir wissen, dass dein Wort eben Kraft hat und den Unterschied macht. Ich freue mich jetzt, dass wir ein paar Minuten still sein dürfen, dass wir dir vielleicht eine Antwort geben können auf dein Wort hin. Amen.